Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich vom MedHoch 2 Verlag und der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Pflege aus der Ferne. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Ich werde immer vergesslicher. Sind das schon Anzeichen einer Demenz? Mein Mann hat eine Demenz und will immer noch Auto fahren. Ich mache mir Sorgen, dass etwas passiert. Ich pflege meine Mutter und bin berufstätig. Wo finde ich Hilfe und Unterstützung? Das Alzheimer-Telefon ist ein bundesweites Beratungsangebot für Menschen mit Demenz, für Angehörige sowie für alle, die sich beruflich oder ehrenamtlich engagieren. Geschulte Beraterinnen und Berater sind für Sie da. Wenn Sie zum Beispiel Fragen haben zum Krankheitsbild, zum alltäglichen Umgang mit einem demenzerkrankten Familienmitglied, zu rechtlichen und finanziellen Aspekten und zu Entlastungsmöglichkeiten. Auf Wunsch auch anonym. Das Alzheimer-Telefon ist erreichbar von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 030 259 37 9514. Übrigens, auch eine Beratung per E-Mail ist möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.deutsche-alzheimer.de.
Ich habe eine sehr große Verwandtschaft. Mein Vater hatte 18 Geschwister. Also damit habe ich ein verwandtschaftlich großes Netz. Ein Dorf hat per se ein großes Netz. Also man kennt sich. Also das Dorf, über das ich hier spreche, das ist Brad am Stilser Joch in Südtirol. Das hat ungefähr 2000 Einwohner, 2500. Man kennt sich. Also die Nachbarn kenne ich alle. Ich kann bei allen anrufen und sagen, du mach mal schnell bitte. Abgesehen von amtlichen Netzen. Also es gibt auch Polizeistationen, es gibt auch die Feuerwehr, es gibt auch die Bergrettung, die dann schon mal ausrücken muss, wenn jemand abgängig ist. Ich habe meinen Vater oft gesucht. Meistens war er da, wo er immer war. Und oft ist der naheliegendste Ort das nächste Gasthaus, in das er immer geht, Kaffee trinken. Da saß er dann halt schon seit 6 Stunden, weil er nicht mehr wusste, ja, was jetzt zu tun wäre. Aber er ist auch in anderen Dörfern aufgefunden worden mit schweren Sturzverletzungen und kam dann ins Krankenhaus. Also man muss schon mit einigen heftigen Erlebnissen rechnen oder einfach Ereignissen und Unfällen. Und auch da, also eine gewisse Lockerheit muss man haben, das klingt komisch, aber man muss damit rechnen, dass was passiert. Und das kann man nicht verhindern. Damit muss man immer rechnen, aber damit muss man umso mehr rechnen, wenn man eben nicht vor Ort ist.
Das ist Professor Dr. Toni Bernhardt. Der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller lebt und arbeitet in Berlin. Aufgewachsen ist er in besagtem Prat am Stilfser Joch in Südtirol. Sein Vater lebte dort sehr eingebunden in die dörfliche Gemeinschaft.
Er war von Beruf Lehrer, war engagiert in verschiedenen Vereinen, war ein sehr offener, zugewandter Mann, also auch sehr freundlich, dadurch auch sehr gesprächsfähig. Er war in der Straße, in der Nachbarschaft eigentlich ja, anerkannt, beliebt.
Seine Frau, Toni Bernhardts Mutter, starb schon 1995. Seitdem lebte sein Vater allein und führte auch seinen Haushalt komplett selbstständig.
Das hat er sehr gut gemacht. Er hat selbst gekocht, hat sich selber sehr autonom versorgt, hat das alles auch erst lernen müssen. Darum hat sich vorher seine Frau gekümmert. Aber er hat eigentlich in kürzester Zeit, ist er dann zum perfekten Hausmann geworden, hat auch richtig gut kochen gelernt. Alle Verwandten und Freunde haben immer die Sauberkeit der Wohnung bewundert. Also er war eigentlich der perfekte Hausmann. Gelebt alleine in seinem Haus, das er selber gebaut hat, mit einem riesengroßen Garten. Das hat ihm alles Spaß gemacht und hat da alles sehr gut gemeistert und alles hat wunderbar funktioniert. Und irgendwann hat es dann halt nicht mehr funktioniert und sind so bestimmte Kleinigkeiten, über die man draufkommt. Irgendwas ist da jetzt anders. Das Seltsamste, wo man es vielleicht zuerst merkt, ist, dass man nicht mehr vernünftig über Details reden kann. So, wenn man fragt, warum hast du das so und so entschieden, dann kommt eine unsinnige Antwort oder keine Antwort. Und das ist dann neu. Das kannte ich ja nicht. Also mein Vater ist ein intelligenter Mann, der genau weiß, was er tut und warum er das so tut und so entscheidet. Und plötzlich macht er so aus objektiver Sicht macht er Unsinn oder entscheidet Unsinn. Und da reagiert man ungehalten und auch ein bisschen aggressiv. Und auf der anderen Seite kommt eine noch stärkere Aggression zurück.
Das war so etwa 2007. Damals war die demenzielle Veränderung seines Vaters schon spürbar. 2021 ist er gestorben. So war Toni Bernhard 15 Jahre lang ein Distant Caregiver für seinen demenzkranken Vater. Diesen Begriff habe ich bei der Recherche zur Sendung gelernt. Heißt, er hat seinen Vater aus der Ferne, aus der Distanz gepflegt. Anfangs schien das eine fast unlösbare Aufgabe zu sein.
Immer wenn ich da war, 2-3 Mal im Jahr, 1-2 Wochen, dann hatte ich immer das Gefühl, dass je länger ich da bin, je mehr Tage vergehen, umso mehr platzt mir der Kopf. Weil ich immer mehr erfahren habe, was nicht geht. Ich habe keine Lösung gehabt. Das ist sehr belastend. Und vor meiner Abreise oder kurz vor meiner Abreise ist mein Erkenntnisgewinn, es geht so nicht. Ich weiß nicht wie. Und ich verstehe nur immer besser, dass es so nicht geht. Dann kam die Entscheidung, ich muss sehr lange beobachten, ich muss sehr lange da sein, dann fällt mir was ein. Das war die Idee und die ist auch aufgegangen. Nach den ersten Beobachtungen, nach ungefähr 4-5 Jahren, habe ich dann entschieden, ich pausiere meine Arbeit in Berlin für ein ganzes Jahr, ziehe zu meinem Vater, habe praktischerweise in diesem Jahr auch sein Haus mit ihm, er konnte da noch recht gut denken und planen, umgebaut, saniert, renoviert.
Ein praktischer Anlass. Der Hausumbau war schon lange ein großer Wunsch seines Vaters und für Toni Bernhard die Möglichkeit, sich in Ruhe mit der Situation zu befassen.
Ich wusste einfach, nach einem Jahr habe ich die Lösung. Ich wusste nicht, was ich dazu tun muss, dass die kommt. Ich wusste einfach, die kommt. Und so war es auch dann. Es war kalte Silvesternacht. Die Nachbarschaft stand auf der Straße, hat Glühwein getrunken, Silvester gefeiert. Viele Nachbarn standen da. Und eine Nachbarin sagt mir, dass ihre beiden Kinder jetzt 2-3 Jahre alt sind und sie möchte wieder anfangen, ein bisschen zu arbeiten. Sie hat passiert wegen der Kinder und ja, eine angestellte Arbeit ist vielleicht zu umfangreich, aber sie wünscht sich jetzt in diesem Jahr eine kleine Arbeit. Und dachte ich mir, ich dachte mir zunächst gar nichts, ich bin ins Bett gegangen, am Morgen wache ich auf, schneide eine Amaryllis, ja, das wird zu blumig, aber so war es eigentlich, gehe am frühen Neujahrsmorgen zur Nachbarin, klingle, die wundert sich. Ich stehe mit roter Amaryllis komisch, und sage dann, du, ich habe eine Idee und möchte dich fragen, ob du so eine Art Haushälterin bei meinem Vater sein möchtest. Und sie hat sofort zugesagt.
Das war für ihn genau die richtige Lösung in dieser Phase der Demenz seines Vaters. Hier möchte ich Laura May mit in die Sendung holen. Vielleicht kennen Sie sie schon aus anderen Folgen. Frau May ist eine der Expertinnen und Experten, die Sie beraten, wenn Sie das Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft anrufen. Den Kontakt finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Anrufe von Menschen, die überlegen, ob sie ihre Angehörigen mit Demenz zu sich holen oder lieber aus der Ferne pflegen sollten, sind keine Seltenheit.
Familien wohnen eben nicht mehr zusammen an einem Ort oder vielleicht liegt ein Kind am Ort und andere Kinder nicht oder es gibt nur ein Kind und das ist weiter weg. Also da gibt es wirklich diese ganze Vielfalt, da kommen natürlich auch manchmal mit rein. Manchmal gibt es Konflikte in Familien. Und also ich habe auch schon gehört, dass das Kind, was weiter weg ist, sich kümmert aus der Ferne und organisiert die Pflege und die Betreuung. Und das Kind, was oder ein Kind, was relativ nah dran ist, sich ziemlich rauszieht. Also das sind dann quasi nochmal so Themen, die dann auch noch da reinspielen können.
Manchmal fragen sich weiter entfernt Lebende an und Zugehörige auch, ob sie zum Beispiel die demenzerkrankte Mutter zu sich holen sollten. Ein Patentrezept gibt es hierfür nicht. Oftmals ist das eigene Bauchgefühl und Ehrlichkeit mit sich selbst das Beste. Für Toni Bernhard war von Anfang an klar, dass er seinen Vater nicht nach Berlin holen wird. Ein Mann, der sein Leben im Dorf in Südtirol verbracht hat, wäre absolut fehl am Platze in einer deutschen Großstadt mit fremder Kultur, fremdem Dialekt, fremdem Essen. So organisierte er die Pflege aus der Distanz. Frau May hört am Telefon, was Distant Caregiver wie er alles auf die Beine stellen.
Da wird sich darum gekümmert, dass der Pflegedienst kommt, dass vielleicht zusätzlich zum Pflegedienst aber auch noch Besuchsdienste kommen. Da wird mit Nachbarschaften gesprochen. In manchen Fällen wird wirklich viel mobilisiert von Kindern, die nicht vor Ort sind. Also ganz toll auch. Und es kann auch funktionieren oder zumindest eine ganze Weile funktionieren. Oft melden sich dann Kinder, die das machen, wo das eben auch diese ganze Zeit schon funktioniert hat. Und jetzt merken sie aber, jetzt kommt noch eine Sache dazu und da wird es jetzt schwieriger, das auch noch auszugleichen.
Zurück nach Südtirol. Das Arrangement mit der Nachbarin war in der ersten Phase ausreichend.
Mein Vater war zu diesem Zeitpunkt in der Lage, selber zu entscheiden, was er einkaufen muss. Er konnte selber einkaufen gehen, er konnte selber kochen, er konnte selber waschen. Er konnte das noch alles, aber manches Mal hat er vergessen, einzukaufen. In dem Moment reicht eigentlich, wenn jeden Tag in der Früh oder jeden zweiten Tag die Nachbarin, die die Nachbarin ist, klingelt eine halbe Stunde ausgemachtermaßen durch, schau immer bei dir vorbei, bevor du ins Dorf gehst. Und die kommt, fragt, brauchst du was, was machst du? Dann wird er sagen, ich gehe einkaufen. Ah, was kaufst du denn? Eins ergibt das andere. Das hat einfach lange Zeit gereicht. Also dieses Fragen, dieses Beobachten, ob er wirklich an die allerwichtigsten Dinge denkt.
Nach etwa 3 Jahren genügte die sehr niedrigschwellige Unterstützung der Nachbarin aber nicht mehr. Eine typische Entwicklung. Frau May hört das oft von Angehörigen.
Meine Mutter geht jetzt oft nachts raus und haben die Nachbarn erzählt. Und dann findet sie nicht unbedingt den Weg zurück. Oder es ist Winter und es ist kühl und sie geht mit einer leichten Jacke raus. Ne? Das ist dann eine Problematik, wo es schwer ist, dann eine Lösung zu finden. Und wenn es aber doch so eine Phase ist, wo das häufiger auftritt und es doch auch ein Stück weit gefährlich wird, kann das natürlich bedeuten, wir müssen jetzt überlegen, geht das noch weiter so mit den ganzen Hilfen, mit denen es bislang eigentlich noch ganz gut funktioniert hat.
Auch für Toni Bernhard war es an der Zeit, neue Hilfsmöglichkeiten zu finden.
Das habe ich daran gemerkt, als die Nachbarin, die diese Haushaltsunterstützung gegeben hat, überfordert war. Sie hat mir dann gesagt, und ich habe mit ihr immer sehr intensiven telefonischen Kontakt gehalten. Wir haben regelmäßig jede Woche einen Telefontermin gehabt. Das zum Beispiel finde ich auch sehr wichtig. Man darf unterstützende Personen nie alleine lassen. Also man muss den Kontakt sehr eng halten. Das sah ich als Teil ihrer Arbeit auch. Und wenn nichts zu besprechen ist, dann hört man sich und quatscht über irgendwas. Aber eben regelmäßige Gespräche über die Situation, über das, was ansteht, wie die Woche lief. Das ist wichtig. Also man darf da nicht davonrennen, wenn man sowas installiert.
Dass die Nachbarin eben von ihrer Überforderung erzählen konnte, das ist ganz wichtig. Denn Distant Caregiving funktioniert nur, wenn alle Beteiligten sich vertrauen und ehrlich miteinander sind.
Sie hat beobachtet, dass mein Vater bis am Morgen Licht brennen hat in der Wohnung. Das ist komisch. Also vielleicht geht er nicht schlafen oder vielleicht vergisst er schlafen zu gehen und so, solche Dinge. Dass du da ist immer öfter bis ganz spät in der Nacht Licht oder manches Mal ist dunkel und dann geht irgendwann in der Nacht das Licht an und das brennt dann bis zum Morgen. Das sind so Zeichen, wo sie gemerkt hat, da drüben passiert was, irgendwelche Dinge sind da nicht gut. Und dann habe ich gemerkt, okay, es kommt eine neue Phase, wie die vorbereiten, wie die einleiten. Und dann war meine Idee, also es müsste jetzt irgendwie eine noch engere Begleitung da sein, eben in der Wohnung, im Haus.
Und wieder fand er eine Lösung. Eine Bekannte im Dorf war gestorben, die zwei sehr gute Pflegerinnen aus Kroatien hatte, zwei Schwestern.
Ich habe vor der Beerdigung die Pflegerin ausfindig gemacht und die telefonisch angerufen, wo sie tatsächlich gesagt hat, du, Frau X ist noch nicht kalt. Also es war wirklich übergriffig. Die verstorbene Dame liegt noch, wie man sagt, zur Leiche vor der Beerdigung. Und ich rufe schon an, du kannst du nicht zu mir kommen. Aber ich habe das gemacht, weil ich wusste, die ist so beliebt, so gefragt. Wenn ich einen Tag warte, wird die in einem anderen Haushalt sein. Und so wäre es wahrscheinlich gewesen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich diese beiden Schwestern gewinnen konnte, die abwechselnd dann sich 5 Jahre lang um meinen Vater gekümmert haben. Und damit war sozusagen dieser Bedarf auch wieder gedeckt.
Aber auch diese Phase hatte ein Ende. Es ging zu Hause nicht mehr. Eines hatte Toni Bernhard in den 15 Jahren gelernt. Es ist wichtig, vorausschauend zu handeln, zu agieren, statt nur zu reagieren. Für neue Phasen der Erkrankung gewappnet zu sein. Und so hatte er seinen Vater schon frühzeitig auf die Liste einiger Pflegeheime in der Gegend gesetzt. Frau May von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft macht klar, dass An- und Zugehörige nicht erwarten können, bei wichtigen Entscheidungen begeisterte Zustimmung zu bekommen.
Was natürlich auch für Angehörige oft so schwierig ist, die erkrankten Personen selber merken das ja nicht, wie stark schon das Hilfsnetz ist. Ne? In ihren Augen ist es ja so, wieso? Mir geht's doch gut. Ich kann doch noch alles. Ich mache doch noch alles. Und gar nicht sehen, was Angehörige auch aus der Ferne alles tun, damit das Leben so noch möglich ist.
Toni Bernhards Vater reagierte auf die Frage, was er von einem Umzug in ein Pflegeheim halten würde, mit einem Nicken. Besonders schön war, dass zur passenden Zeit ein Platz in einer sehr guten Einrichtung in Mals im Finchgau frei wurde, dem Ort, in dem er aufgewachsen ist, eine Viertelstunde von seinem späteren Lebensort entfernt.
Das hat Vorteile, weil dort kommen seine Kindesfreunde, die sitzen entweder selbst in diesem Pflegeheim oder die gehen da ein und aus, weil sie ihre Verwandten besuchen und Freunde besuchen. Und so war das dann ja auch. Und ich selber erinnerte mich als Kind immer, dass wenn mein Vater durch dieses Dorf gegangen ist, er kannte alle Leute und ihn kannten alle.
Nach 2,5 guten Jahren im Pflegeheim verstarb er dort. Für Toni Bernhard war es immer wichtig, mögliche Phasen und Situationen vorwegzunehmen.
Durch Gespräche mit anderen, durch Beratung, durch Fantasie. Was könnte in einem Jahr anders sein? Wie würde ich dieses und jenes meistern oder buffern? Das muss man sich ständig fragen. Wenn das kommt, was passiert dann? Es gab auch die Phasen, wo ich von Berlin aus stundengenau quasi Notfallpläne koordiniert habe. Das gab es auch. Also ja, ein Sturz, eine Behandlung im Krankenhaus, ja, wo ich Unterstützung von Nachbarn, von Verwandten, von Freunden. Also es gab auch Tage, die gab es auch, wo ich einfach Dienstpläne oder Stundeneinteilungen gemacht habe. Ja, da braucht man dann irgendwie viele Leute, die man dann ansprechen kann. Man muss die auch haben. Also ich muss ja selbst auch in ein soziales Netz eingebunden sein, dass ich das von heute auf morgen aktivieren kann. Ich war in der glücklichen Lage, auch sowas hinzukriegen, wenn es sein musste, wo man dann einfach Leute durchtelefonieren muss. Du, ich möchte dich das und jenes bitten. Kannst du morgen von da bis da bei meinem Vater zu Hause sitzen? Und das muss dann klappen. Und auch sowas muss man dann organisieren, weil ich kann erst morgen da sein. Ich bin auch Hals über Kopf in Berlin losgefahren. Das gab es auch etliche Male.
Alle beteiligten Akteure wünschen sich Zuverlässigkeit. Ja? Man möchte sich aufeinander verlassen können, weil andernfalls funktioniert dieses Pflegearrangement nicht.
Das ist die Sozialwissenschaftlerin Dr. Andrea Butnick. Sie arbeitet am Institut für medizinische Soziologie an der Berliner Charité und leitet die Nachwuchsforschungsgruppe ROAD. Das steht für Caregiving from a Distance, häusliche Pflege in der Zukunft flexibel und nah.
Die Grundannahme ist, wir haben eine zunehmende Zahl an pflegebedürftigen Menschen in Deutschland. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie die pflegerische Versorgung in der Zukunft gestaltet werden kann. Zum einen, weil wir immer mehr pflegebedürftige Menschen haben, aber wir haben auch immer weniger Angehörige, die die pflegerische Versorgung vor Ort ausführen können. Zum einen aufgrund der Tatsache, dass wir einen Rückgang von Partnerschaften mit Kindern zu verzeichnen haben in unserer Gesellschaft. Und glücklicherweise können wir auch auf eine steigende Frauenerwerbsquote blicken. Meistens sind es ja auch Frauen eben aus der Familie zur Verfügung stehen, die die häusliche Pflege vor Ort übernehmen können. Und wir haben auch eine wachsende berufliche und private Mobilität in unserer Gesellschaft, sodass wir uns eben über neue Versorgungsformen auch Gedanken machen müssen, wie wir die pflegerische Versorgung eben dann doch in der Häuslichkeit sicherstellen.
Laut aktueller Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes leben in Deutschland Stand Dezember 2023 rund 5,7 Millionen Menschen mit Pflegebedarf. 1999 waren es etwa 2 Millionen. Erwartet wird ein weiterer Anstieg. Die meisten Menschen wollen so lange wie möglich in der Häuslichkeit bleiben und aus Sicht der Pflegeversicherung ist das aufgrund der kostenintensiven vollstationären Langzeitpflege auch geboten.
Vor dem Hintergrund all dieser Entwicklungen habe ich mir eben Gedanken gemacht, wie die Versorgung, ja, oder auch diese Sorgearbeit aus der Ferne, wie die eben in der Zukunft aussehen könnte. Und so ist das Projekt ROAD, Caregiving from a Distance, häusliche Pflege in der Zukunft, eben entstanden.
Die Forscherinnen von ROAD haben sich sehr intensiv mit Menschen unterhalten, die aus der Ferne pflegen und ein Modell entwickelt, wie Distant Caregiving zuverlässig gestaltet werden kann. Zu diesem Arrangement der sogenannten Triade gehören zum einen die Person mit Pflegebedarf, der oder die entfernt wohnende An- oder Zugehörige und ein Netzwerk vor Ort. Das können Freundinnen, Nachbarn, Verwandte sein, aber auch ein Besuchsdienst oder auf professioneller Seite zum Beispiel Pflegedienstmitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Diese drei Akteure müssen gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Sie müssen sich aufeinander verlassen können.
Und dazu zählt, dass jeder auch einen Beitrag leistet, damit dieses Pflegearrangement zuverlässig funktioniert. Das heißt, es fängt bei der pflegebedürftigen Person an, dass sie wirklich ehrlich und zuverlässig Auskunft gibt über ihren Gesundheitszustand und auch den Hilfebedarf klar benennt. Es geht dann weiter, dass auch die Sorgenden aus der Ferne zu den verabredeten Zeiten sich telefonisch melden, ja, oder aber zum Beispiel den Einkauf organisieren aus der Ferne, der dann an die Tür gebracht wird. Und es geht einfach darum, dass Absprachen eingehalten werden. Aber wiederum braucht natürlich der Distance Caregiver auch die Sicherheit, dass auch der Vertreter des Netzwerkes vor Ort seinen Aufgaben nachkommt. Und da konnten wir auch in unserer Studie und im Datenmaterial sehen, dass wenn jemand aus dem privaten lokalen Netzwerk in das Pflegearrangement involviert war, dass dann auch mehr Anforderungen an die Person gestellt wurden, als zum Beispiel an den Vertreter eines professionellen lokalen Netzwerkes, wie zum Beispiel an Pflegedienstmitarbeiter. Ja? Also die Unterstützung aus dem privaten lokalen Netzwerk war dann doch enger. Ja? Und man steht enger im Austausch darüber, was man sich auch an Unterstützungsleistung von der Person vor Ort wünscht.
Rhode hat auch zur Rolle von technischen Hilfsmitteln gearbeitet. Dazu haben wir zwei Sendungen gemacht, die wir Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de setzen. In einer kommt ein Angehöriger zu Wort, der mithilfe von Videotechnik täglich mit seiner Mutter in Kontakt war. Er in San Francisco, sie in Berlin. Immer wenn ich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Frau Dr. Butnick über ihre Projekte spreche, tut es mir in der Seele weh, dass ich in der Kürze einer solchen Sendung Ergebnisse nur anreißen kann. Die Seite von Rhode setze ich Ihnen in die Links unter der Sendung. Wie auch schon Toni Bernhard berichtete, ein solches Pflegearrangement kommt irgendwann an seine Grenzen.
Wir konnten im Rahmen des Projektes keine pflegebedürftige Person mit Pflegegrad 5 rekrutieren. Ja, das ist kein repräsentatives Ergebnis, aber es ist ein Indiz dafür, dass möglicherweise bei Pflegegrad 5 diese Versorgungsform nicht mehr funktioniert. Aber wir können es nicht mit Daten belegen. Und wir können eindeutig aus den Studienergebnissen berichten, dass eben mit zunehmendem Pflegebedarf auch nicht nur für die pflegenden Angehörigen vor Ort, da wissen wir es zuverlässig, sondern auch für die Distance Caregiver eben der organisatorische Aufwand und die emotionale Einbindung eben auch stärker werden. Und dann eben auch die Kommunikation sich zwischen dem Distance Caregiver und der pflegebedürftigen Person deutlich intensiviert und es sind dann nicht mehr nur wöchentliche Telefonate ausreichend, sondern es sind dann tägliche Telefonate notwendig, manchmal auch mehrmals täglich. Da kommen wir eben auch in dieses Spannungsfeld der Autonomie, dass dann natürlich auch von Zeit zu Zeit passieren kann, dass die pflegebedürftige Person sich eben überwacht fühlt, ja, oder in der Autonomie eingeschränkt. Und je höher der Pflegebedarf der pflegebedürftigen Person im Pflegearrangement Distance Caregiving, desto stärker auch die Einbindung des Netzwerkes vor Ort. Ja, also dass man dann schon auch wirklich zuverlässig einen Nachbarn vor Ort braucht, wo man als Distance Caregiver auch weiß, okay, wenn jetzt die pflegebedürftige Person stürzt, dann kann der Nachbar rübergehen oder die Nachbarin und auch Hilfe holen. Also Distance Caregiving funktioniert bei Pflegegrad 2 und 3 recht gut, ja, aber bei Pflegegrad 4 kommt es dann doch langsam auch an seine Grenzen.
Um den nächsten Schritt zu gehen, kann es sein, dass An- und Zugehörige schmerzhaft abwarten müssen. Manchmal sogar, bis etwas passiert. Laura May.
Also da kommt dann so eine Eigengefährdung hinzu oder eine Fremdgefährdung. Das sind so diese Aspekte. Wenn die Eigengefährdung oder die Fremdgefährdung dann doch so stark ist oder wirklich da ist, nicht nur die Sorge, sondern Sorgen gibt es immer, sondern wirklich gewisse Gefahren, die die Person auch nicht mehr richtig einschätzen kann, sich auch nicht mehr daraus selber helfen kann. Ja, das kann dann so ein Momentum sein, wo es kippt, ja, wo man dann sagen muss, jetzt müssen wir doch eine andere Lösung finden.
Abgesehen davon sollten Angehörige bei Entscheidungen, wie die Pflege gestaltet werden kann, aber auch an sich denken. Toni Bernhard.
Wer bin ich? Wo bin ich? Wo will ich leben? Wo lebe ich mit meiner Familie? Wo ist meine Zukunft? Wo bin ich zu Hause? Wo ist meine Heimat? Und das steht unter Umständen konträr zur momentanen, akuten Situation. Ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss agieren und darf und will nicht mehr reagieren, kam dann recht rasch von Freunden, Verwandten, professionell begleitenden, pflegenden das Kompliment, ach, das machst du richtig gut, das machst du eigentlich besser als jemand, der immer da wäre. Möglicherweise entscheidet man manches aufgrund der Distanz etwas nüchterner, etwas sachlicher, etwas weniger emotionsgesteuert. Ich habe es als Kompliment gesehen, habe mich sehr darüber gefreut, wenn ihm andere sagen, du machst das gut. Weil das finde ich einfach auch wichtig. Also man ist ja selbst auch ein Problem im System. Also man ist ja nicht als der Auskenner, als Angehöriger. Man ist genau gleich gefährdet von irgendwas. Also ich bin eigentlich hochgradig pflegebedürftig und unterstützungsbedürftig jetzt in einem übertragenen Sinn. Und da muss man sich auch ständig und regelmäßig mit Leuten beraten, Hilfe einfordern, Hilfe holen, Leute um Rat fragen, möglichst Leute, die Erfahrung mit der Sache haben.
Dem kann ich mich nur anschließen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie kennen das schon von mir. Sich Hilfe holen ist das A und O, wenn man einen Menschen mit Demenz pflegt. Ich hoffe, Sie haben mit dieser Sendung ein paar Anregungen bekommen, wie Sie eine Pflege aus der Ferne gestalten können. Mehr zum Thema finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, übrigens diese Sendung ist auch auf Anregung einer Hörerin entstanden, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.